guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 23. Januar 2023. Ja, wir kommen nicht umhin, auch heute nochmal über die Hausdurchsuchung bei Radio Dreieckland und in den Wohnungen von Redakteuren zu sprechen. Aktueller Stand ist die beschlagnahmten Geräte, die konnten die Betroffenen am Freitag wieder abholen, allerdings hat die Staatsanwaltschaft wohl schon angekündigt, die Geräte weiter auswerten zu wollen, sobald über unsere Beschwerden dagegen entschieden ist. Wir hoffen natürlich, dass die Entscheidung so ausfällt, dass dies nicht möglich ist. Wir werden auch nicht nur gegen die Hausdurchsuchungen in den Privatwohnungen, sondern auch gegen die bei Radio Dreieckland uns juristisch wehren. Und wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten. Doch was bedeutet das für alle? Was bedeutet das auch für die Zukunft? Ein bisschen allgemeiner haben wir mit dem Chaos Computer Club über die Wichtigkeit der Verschlüsselung von Daten und Kommunikation gesprochen. Außerdem hört ihr in dieser Sendung ein Interview mit Thomas Meyer-Falk zum Briefeschreiben an Gefangene, was gut klappt und wo die Behörden auch mal dumm machen. Ministerpräsident Kretschmann hat sich zu den Berufsverboten, einem wirklich jahrzehntelangen Streitthema zu Berufsverboten aus politischen Gründen geäußert. Auch dazu hört ihr ein Interview und die Stimme eines Anwohners über Lützerath und die Tagebaue im rheinischen Braunkohlerevier. Das zeigt, dass das Kapital wieder mal gesiegt hat und das kann nicht sein, meint er. Und schließlich noch ein Kommentar. Weder diplomatisch noch militärisch tut sich zurzeit ein gangbarer Weg zum Frieden in der Ukraine auf. Das kennen wahrscheinlich viele. Die Verschlüsselung der digitalen Geräte steht schon lange auf der To-Do-Liste. Das Vorgehen wird aber immer wieder auf später verschoben. Ist ja schließlich nicht so dringlich. Doch die Hausdurchsuchungen bei Radio Dreieckland haben wieder einmal schmerzhaft vor Augen geführt, wie wichtig die Verschlüsselung von Datenträgern und Kommunikation ist, um unerwünschte Zugriffe zu verhindern. Wie sollten die eigenen digitalen Daten geschützt werden? Was gibt es zu beachten? Wo kann sich Hilfe und Unterstützung geholt werden? Unter anderem darüber haben wir mit Fussel vom Chaos Computer Club Freiburg gesprochen.
Ja, aus aktuellem Anlass, Hausdurchsuchung mag es ja immer mal wieder geben. Was sollten denn Menschen vermeiden und tunlichst nicht tun, wenn es um digitale Geräte geht?
Ist ja interessant, was man gerne vergisst. So, ne? Also manche Leute oder viele haben ja sicherlich ihre Computer verschlüsselt, was generell eine gute Sache ist. Also so als Ganzes verschlüsselt mit einem guten Passwort. Dabei kommt es dann auch eher auf Länge als auf Komplexität an. Also lieber so 5, 6 Wörter aneinander als irgendwie kompliziert Komma, Punkt, Strich, was man sich nicht merken kann. Was halt viele vergessen ist, dass ihr Telefon nicht verschlüsselt ist, ihr Smartphone. Dass, wenn so eine Hausdurchsuchung ansteht, auch gerne die Daten von Providern abgerufen werden können, sozusagen als Teil der Hausdurchsuchung, dass man hingeht zu Google oder zu Posteo oder irgendwas und sagt, wir möchten gerne die E-Mail-Daten haben, die sind dann quasi auch weg. Und ich glaube, am allerschlimmsten, wo man aber auch am meisten Einfluss drauf hat, das sind so USB-Sticks, die einfach rumliegen. Ne? Man kennt das, man ist irgendwie im aktivistischen Umfeld unterwegs und dann kriegt man da mal eine PDF, schreibt sich da mal Notizen mit, bringt die sozusagen von A nach B und hat die sehr, sehr häufig auf unverschlüsselten USB-Sticks. Und das ist, glaube ich, was, wo man am ehesten rangehen kann und sagen kann, nee, da könnt ihr auch einen verschlüsselten USB-Stick haben oder solltet ihr eigentlich haben. Und dann natürlich immer, ne, aufpassen, überlegen, welche Passwörter habe ich, sind die sicher genug, ne, welche Geräte habe ich, wo liegen noch Daten rum, wo liegen vielleicht auch noch unverschlüsselte Daten rum. Das ist jetzt so, kann man sich mal bei einer Tasse Tee hinsetzen und nochmal überlegen, bin ich denn zufrieden mit dem, wie ich das so handhabe und mit den Daten, die ich so zur Verfügung habe.
Du hast die Passwörter angesprochen. Ist es denn einfach, Passwörter zu hacken und, weiß nicht, Ermittlungsbehörden beispielsweise, ist es für sie ein leichtes, Passwörter zu hacken oder steckt da schon mehr Aufwand und es lohnt sich, sich ein gutes Passwort sich zu überlegen?
Also heutzutage ist es so, dass Passwörter eigentlich nicht der eigentliche Schlüssel sind, sondern ein Passwort verschlüsselt einen Schlüssel und der Schlüssel ist dann groß und kompliziert und der verschlüsselt sozusagen die Daten. Insofern ist die Verschlüsselung trotzdem sicher, wenn man ein einfaches Passwort hat. Es ist natürlich so, dass wenn es nur so aus 6 Zeichen besteht und ich habe den Grunddatensatz da, an dem ich dieses Passwort ausprobieren kann und ich habe die Chance, das viele 100.000 Millionen Mal pro Minute auszuprobieren, dann ist natürlich ein Wort, was im Lexikon steht mit 6 Buchstaben, ist natürlich dann sehr, sehr, sehr schlecht gewähltes Passwort so. Also grundsätzlich würde ich davon ausgehen, ein langes Passwort ist gut, weil ein langes Passwort einfach lange braucht, um es auch durchzuprobieren.
Du hast auch Handy angesprochen, also Computer verschlüsseln kennen vielleicht viele, dass das geht. Da gibt es ja bestimmt auch viele Anleitungen im Internet. Wie ist das mit Handys? Da habe ich auch aus eigener Recherche mal mitbekommen, dass es etwas komplizierter ist. Stimmt das?
Gehen wir mal von den beiden großen Anbietern aus, so Android oder Google, wenn man so will, und Apple. Und die haben beide eigentlich standardmäßig die Möglichkeiten, die Handys voll zu verschlüsseln. Das bedeutet, dass die bei einem Neustart musst du einmal dein Passwort eingeben. Und das sollte dann auch mehr als nur die PIN sein. Weil gerade sowas wie PIN-Nummer oder auch einfache Passwörter im Familienumfeld, die kleben halt gern mal auf so einem Post-it irgendwie am Schreibtisch und sind dann doch wieder, liegen die irgendwo rum und dann sind die natürlich nicht mehr sicher so. Aber ne, wenn man sein Handy verschlüsselt zum Beispiel, dann gerne entweder diesen Swipe-Code, also wo man mit dem Finger so ein Muster abfährt, sowas machen oder eine längere PIN nehmen oder vielleicht sogar ein Passwort nehmen, damit das einfach so beim Hochfahren sozusagen erstmal kompliziert ist, dass man dann ein langes Passwort hat. Und damit sind dann erstmal alle Daten auf dem Telefon, sofern es ausgeschaltet ist, nicht mehr zugreifbar so direkt. Und dann auch nicht auswertbar, weil die letzten Hausdurchsuchungen zeigen alles. Alles, was leicht auswertbar ist, wird auch leicht ausgewertet. Also da laufen dann Bots drüber, die machen Schlagwortsuchen, speichern Bilder ab, machen soziografische Netzwerke, also gucken, wer kommuniziert mit wem und solche Sachen.
Es ist dann auch eigentlich eine Sache, dass sich Gruppen von Menschen zusammentun müssen, um ihre Geräte zu verschlüsseln und sicher zu machen, weil du hast diese Netzwerke angesprochen, Familien, andere Strukturen, dass wenn es irgendeinen Zugang innerhalb einer Struktur gibt, die nicht verschlüsselt, mit der Kommunikation stattgefunden hat, ein Handy mit der Kommunikation stattgefunden hat, dass das dann angegriffen werden kann?
Genau, Worst Case ist ja, ich bin in einer Gruppe gar nicht so sehr aktiv, aber die Gruppe an sich ist sehr aktiv und ich habe einen Rechner zu Hause stehen und da gehen auch meine ganze Familie geht da vielleicht dran an diesen Rechner und der hat auch vielleicht nicht mal Verschlüsselung und so weiter, aber dort kommen alle internen Gruppen-E-Mails an, die eigentlich auch nur internen Leuten zur Verfügung stehen sollten. Und weil ich aber so bequem bin, habe ich das in meinem Thunderbird so eingerichtet, dass die da alle ankommen. Und wenn der Rechner jetzt beschlagnahmt wird, dann ist der natürlich weg. Und wenn der unverschlüsselt ist, ist es schlecht. Und wenn dann die E-Mails von dieser eigentlich internen Gruppe, die recht aktiv ist, drauf sind, dann haben die tendenziell diese Daten. Das ist natürlich sozusagen erstmal versteckt, aber wenn jemand danach sucht, der findet das auch und der findet das auch relativ schnell. Und so gesehen ist halt, jede Gruppe muss für sich entscheiden, mit wem kommuniziert man und sozusagen auch Datenhygiene betreiben und sagen, wenn Leute nicht mehr in der Gruppe sind, die vielleicht auch nochmal erinnern, hey, falls du noch irgendwie die alten Zugänge hast, lösch die doch oder lösch doch die Datenbank oder lösch doch die Dokumente, weil das braucht es ja dann auch nicht. Also es gibt ja ein Archiv für soziale Bewegungen, das kümmert sich dann um Flyer und alles andere. Oder um Zeitungsartikel, aber diese internen Kommunikationen, die sollten ja möglichst staatsfern aufbewahrt werden.
Du hattest auch schon ganz am Anfang verschiedene Provider angesprochen, bei denen die Kommunikation läuft, zum Beispiel E-Mail-Provider. Gibt es da auch unterschiedliche Stufen, unterschiedliche Sicherheitsstufen, Provider, die die mehr Wert auf Verschlüsselung legen, die vielleicht nicht direkt mit den Behörden kooperieren?
Betreiber müssen erstmal kooperieren, das muss man erstmal so hinnehmen und akzeptieren. Ne? Dass, wenn ich jetzt ein E-Mail-Provider bin, der in Deutschland tätig ist, muss ich auch mit deutschen Behörden, wenn die einen ordentlichen Durchsuchungsbeschluss sozusagen haben, auch kooperieren. Hervorgetan in Deutschland hat sich Posteo damit, weil die immer wieder auch so Beschlüsse zurückgewiesen haben, weil sie fehlerhaft ausgestellt wurden oder nicht unterschrieben waren oder Stempel gefehlt haben oder die Rechtsgrundlage gar nicht korrekt war. Bei Posteo hätte man jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, seine E-Mails grundsätzlich zu verschlüsseln. Das wäre sicherlich eine gute Wahl. Und das ist natürlich dann auch immer, eine Posteo kostet 1 € im Monat zum Beispiel. Also wir empfehlen das häufig jedem, der irgendwie fragt, wohin soll er wechseln. Dann ist halt Posteo, Mailbox.org, Systemli, RiseUp immer da. Sowas kommt dann schnell. Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass halt, wenn deine E-Mails bei web.de, GMX, Google, Hotmail irgendwo liegen, dann ist das zwar bequem, aber man zahlt erstens damit, dass alle E-Mails durchsucht werden von den Anbietern selbst, dass man damit Werbung kriegt, dass man ein Profil angelegt bekommt und dass die halt auch ohne zu zögern die Daten rausgeben, wenn da quasi ein Rechtsstaat herkommt und sagt, hier, ich habe was mit Stempel, gib mal her, dass man dann schnell auch alles kriegt. Und da die halt sehr, sehr, sehr viel speichern, so, ne, von welcher IP-Adresse, von wo, was, wie lang, welche Apps, welche Handys, dann haben die halt diese Daten auch alle gleich, so, ne? Also dann wissen die nicht nur, wo du überall warst, wo du dich eingeloggt hast, mit wem du geredet hast, wie der Inhalt deiner Kommunikation ist, der dann wahrscheinlich nicht verschlüsselt ist, sondern sie wissen auch, wie viele Geräte sind damit verbunden. Das heißt, sie wissen dann im Zweifel auch, nach wie vielen Geräten suchen sie eigentlich so.
Du hast das Stichwort bequem genannt. Ist es nicht auch immer eine Frage zwischen, wie viel Verschlüsselung mute ich mir zu, sodass es noch bequem handelbar ist? Weil Verschlüsselung bedeutet immer, ein möglichst langes Passwort eingeben beim Hochfahren des Computers und so weiter und so fort. Im Gegensatz zu einfach sicher sein und vor Repression geschützt sein. Ist es immer so ein Abwägen zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit?
Auf jeden Fall. Also das ist, ne, ich kann das Paranoia-Level beliebig hochfahren und ich kann sozusagen die Schutzmaßnahmen, die ich mir da ausdenken kann, ja auch beliebig hochfahren. Bis hin zu, ich rede einfach mit niemandem mehr und ich mache überhaupt keine Daten mehr. Irgendwie, ne? Verschriftliche die. Das wäre sozusagen das Maximale, aber wenn ich jetzt wieder runterbreche und sage, okay, ich habe aber Familie muss alle an diesem einen Rechner dran, dann wäre ja zumindest schon mal schön, wenn der verschlüsselt ist, man muss morgens nur einmal das Passwort eingeben, dann kann er den ganzen Tag immer laufen, auch in diesem Sleep-Modus oder einfach so, dass man sich nicht mehr kompliziert einloggen muss. Und aber der Rechner fährt sich abends um 2, 3 einfach runter. So, ne, das wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, da muss man es nur einmal eingeben. Aber es ist, wie du sagst, es ist am Ende ist es immer ein Kompromiss, so wie kompliziert möchte ich es eigentlich gerne haben. Zum Glück ist es mittlerweile so, dass Verschlüsselung in vielen Apps oder in vielen Anwendungen einfach gar nicht mehr auftaucht oder bemerkt wird. So. Also Signal, da merkst du ja gar nicht, dass es verschlüsselt ist. Selbst WhatsApp ist ja mittlerweile sozusagen Ende zu Ende verschlüsselt. Und viele E-Mail-Sachen, da gibt es sowas, das heißt Autocrypt. Wenn du das einschaltest und die Gegenstelle macht das auch, dann schickt ihr euch automatisch verschlüsselte E-Mails. Das heißt, da liegen auf dem Server dann auch nur noch verschlüsselte E-Mails rum. Dann weiß man zwar noch, wer wann mit wem gesprochen hat, aber nicht mehr was. So, und das ist mittlerweile in viele Sachen eingebaut und da kann man auch im Zweifel auch immer das Häkchen setzen, ja, möchte ich haben. So, weil ich glaube, an vielen Stellen ist es gar nicht mehr so böse kompliziert, wie es mal war.
Wenn das jetzt doch noch für Menschen kompliziert klingt, wo können sie sich denn Hilfe holen? Gibt es da Anlaufstellen, Workshops, wie auch immer?
Also es gibt halt immer wieder Workshops, gerade so in der Szene so ein bisschen, also in der KTS, im Chaos Computer Club, im Radioumfeld sicher auch, im Litz. Also immer wieder mal, wo man einen Workshop anbietet, so verschlüsseln für Einsteiger, wie verschlüssel ich meinen Computer, wie verschlüssel ich mein Handy. Das gibt es halt immer wieder mal. Oder auch aktiv nachfragen. Also beim Chaos Computer Club kann man auch aktiv hingehen und sagen, hey, ich möchte gerade das und das tun und dann wird einem da sicherlich auch geholfen. Also das ist dann auch kein Problem. Wichtig finde ich halt nur nochmal auch, sich zu vergegenwärtigen, welche Geräte habe ich denn überhaupt alles? Weil so gerade diese USB-Sticks werden halt zum Beispiel echt oft vergessen.
Im folgenden Interview hört ihr unseren Redakteur Thomas Meyer-Falk aus der JVA Freiburg, der Tipps gibt zum Briefeschreiben an Gefangene. Wie können wir in Kontakt kommen und ihn halten?
Folgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Regelungen überwacht werden.
Ja, einen schönen guten Abend, Beate, Max, Conny und liebe Zuhörende.
Hallo, schönen guten Abend, Thomas. Schön, dass du eingeschaltet bist.
Hallo.
Ja, zuerst einmal erzähl doch mal, was gibt es Neues bei dir in der JVA? Was gibt es zu berichten? im neuen Jahr?
Also die Neuigkeiten sind relativ übersichtlich. Das Vollzugsleben normalisiert sich, so wie vor den Mauern auch hinter den Mauern, sodass die Inhaftierten jetzt hier in Freiburg hoffen, dass dann im Laufe des Jahres auch zum Beispiel in Bezug auf Freizeitgruppen, die von ehrenamtlichen Menschen außerhalb von Haftanstalten geleitet werden, die also dann dafür wieder in die Haftanstalten dann wieder kommen können. Denn seit Beginn der Pandemie 2020 ruhen diese Freizeitgruppen, die von externen Menschen geleitet werden. Dann natürlich noch, das Jahr ist noch relativ jung, wir haben ja erst den 22. Das heißt, die Silvesterdemo liegt noch nicht lange zurück und war ein wunderbares Ereignis.
Ja, hast du denn von drinnen hören können, was draußen an Beiträgen gebracht worden sind oder hast du die Kundgebung hören können?
Also wir hier in der Abteilung Sicherungsverwahrung liegen akustisch ziemlich abgeschnitten und es war allerdings dann gerade Dreieckland der Menschen, die in der Redaktion waren und die draußen die Sendetechnik im Betrieb hatten, möglich dann am Radio der Veranstaltung zu folgen.
Schön, dass das funktioniert hat dieses Jahr. Ja, genau. Und wolltest du noch was sagen dazu?
Ja, also die Demo einfach wunderbar. Und dann hätte ich gerne noch kurz einen Gruß übermittelt. Und zwar hier Spencer, der ist aus der Sicherungsverwahrung. Das ist sein Spitzname. Er arbeitet hier in einem Arbeitsbetrieb im Bereich der Strafhaft, im Montagebetrieb. Und er möchte all seine inhaftierten Arbeitskollegen grüßen. Und ihm ist es auch wichtig, seine Chefinnen und seine Chefs zu grüßen. Das sei hiermit geschehen.
Ja, schön. Dann hoffen wir auch mal, dass die Radio Dreieckland hören, wenn nicht heute, dann morgen in der Wiederholung.
Morgen in der Wiederholung um 11 Uhr möchten sie anhören, hat er gesagt.
Ja, schön. Dann grüßen wir auch Spencer zurück von hier. Passt auch ein bisschen zum Thema. Also wie in Kontakt kommen oder bleiben mit Menschen, die inhaftiert sind. Darüber wollten wir heute sprechen. Genau. Wir sind ja mit dir im regen Austausch. Ich glaube, dass das ein seltener Fall ist, also du, dass so viel Kontakt besteht. Genau, magst du ein bisschen dazu erzählen?
Genau, ich würde einfach kurz eine kurze Vorbemerkung machen. In einem zweiten Punkt würde ich dann was zum Thema Kommunikation mit Menschen in Untersuchungshaft sagen. Wir haben ja auch hier in der JVA Freiburg eine große Untersuchungshaftabteilung. Und der dritte Punkt würde ich kurz was sagen zum Thema, wie ist die Kommunikation mit Strafhaft und Sicherungsverwahrung? Und viertens, auch finde ich ja ganz wichtig, wie erfahre ich denn als Mensch draußen, vielleicht der diese Sendung jetzt hier hört, dass ich einem Menschen schreiben kann und wie finde ich überhaupt einen Menschen, wenn ich ein Interesse habe, dem ich schreiben kann? Ich meine, es gilt ja, die beiden auch irgendwie zusammenzubringen.
Ja.
Was die Vorbemerkung angeht, also Briefe und Karten erfreuen letztlich aus meiner Sicht fast jeden inhaftierten Menschen. Das ist ja sowas wie eine Verbindung nach draußen und deswegen kann auch der Aufruf, den ihr gelegentlich macht, schreibt den Gefangenen, nicht oft genug wiederholt werden. Ganz lebenspraktisch, so 3 oder 4 Aspekte. Wenn ich jetzt einem Inhaftierten das erste Mal schreibe, ob jetzt hier in die JVA Freiburg oder wo auch immer in eine andere Haftanstalt, es werden ja gerne im Politbereich Aufkleber dann draufgeklebt, kann Mensch machen. Das Problem ist, bei Aufklebern, die auf Umschlägen oder auf Briefpapier kleben, da kann es passieren, dass die Vollzugsanstalten entweder die Briefe nicht aushändigen oder die Aufkleber abreißen, weil es könnte ja böse, böse, böse hinter dem Aufkleber etwas versteckt sein. Oder wenn ich Postkarten beilege oder Bilder oder Blätter, also hier Blätter von Bäumen oder was auch immer an sonstigen Beilagen, kann Mensch machen, ist aber schwierig, weil es gibt Vollzugsanstalten, die halten sogar schon eine unbeschriftete leere Postkarte an, weil rechtlich, also manche Vollzugsanstalten sind da sehr pinnelig, rechtlich ist nur der Gedankenaustausch zulässig und eine leere Postkarte stellt noch keinen Gedankenaustausch dar. Legt Mensch einen Zeitungsartikel bei, dann muss gewissermaßen in dem Brief auf diesen Artikel Bezug genommen werden. Und dann muss die Vollzugsanstalt in der Regel den Artikel aushändigen. Ich meine, solche Kleinigkeiten, für Leute ist es draußen ja ganz normal, vielleicht sich irgendwas zu schicken. Im Gefängnis ist es dann immer ganz schwierig. Was mache ich, wenn Menschen Bemerkungen in den Brief schreiben, die das Vollzugspersonal bei nicht gewogener Auslegung als Beleidigung werten könnten? Also im Erstkontakt würde ich eher darauf verzichten, wenn ich möchte, dass der Brief oder die Postkarte den Insassen oder die Insassin erreicht. Denn bei Beleidigungen ist die Vollzugsanstalt berechtigt, das entsprechende Schriftstück gar nicht erst auszuhändigen. Und auch noch ganz lebenspraktisch aus meiner Sicht, 2 bis 3 Briefmarken fürs Rückporto freuen jeden inhaftierten Menschen. Ist einfach ganz immer willkommen. Deshalb die Briefkommunikation und Telefonkommunikation kann so wie bei uns jetzt auch noch anschließend hinzukommen. Allerdings muss da natürlich der Kontakt dann erstmal etabliert sein. Die Vollzugsanstalten genehmigen auch nicht jede jede Telefonnummer. Das heißt, es ist auch gar nicht jedem Insassen möglich, jede beliebige Nummer anzurufen. Im Bereich der Strafhaft ist dann auch sogar noch die Anzahl der Telefonnummern kontingentiert. Also aber das führt ja dann weiter, wenn man erstmal einen Briefkontakt etabliert hat. Nun Punkt 2, Kommunikation mit Leuten in der Untersuchungshaft. Hier wäre es sinnvoll, wenn ich einen Erstkontakt versuche aufzubauen zu einem Menschen in Untersuchungshaft, dass ich weiß, was die Postzensur, das Gericht, also Haftrichter, Richterin oder die Staatsanwaltschaft übernimmt im Regelfall. Also ist zu Anfang eine Kommunikation über den Verfahrensgegenstand eigentlich gar nicht möglich. Nehmen wir jetzt den Fall Antifa-Ost-Verfahren in Dresden, wo Lina in Untersuchungshaft sitzt. Also sie wird den Teufel tun, sich über den Verfahrensstoff in Briefen auszulassen, weil Gerichte dann solche persönliche Korrespondenz auch als Beweismittel gegen Angeklagte verwenden könnten. Also nicht sauer sein, wenn dann da eben keine Rückmeldung erfolgt. Und bei Kommunikation in Untersuchungshaft ganz wichtig, die Brieflaufzeit extrem lang. Dadurch, dass eben Gerichte oder Staatsanwaltschaften die Post zensieren, durchaus damit rechnen, dass ein Weg, also von der Person, die das erste Mal, Lina sitzt immer noch in U-Haft, über 2 Jahre mittlerweile, dass also ein Brief durchaus 2, 3 oder 4 Wochen dauern kann. Das heißt, wenn ich anfange, wenn ich jetzt schreibe, Ende Januar, dass dann vielleicht Mitte, Ende Februar der Brief überhaupt erst bei der Person ankommt und dann dauert es natürlich die entsprechende Zeit, bis wieder ein Antwortbrief bei mir ankommt. Also das ist einfach, da ist Geduld gefragt. Drittens, was ist bei Kommunikation mit Strafhaft oder Sicherungsverwahrung zu berücksichtigen? Je nach Anstalt werden Briefe nur optisch kontrolliert. Das heißt, da gibt es dann durchaus einen erheblichen Unterschied zur Untersuchungshaft. Das heißt, die Haftanstalten, zum Beispiel hier in Freiburg, die öffnen in Gegenwart der Insassen den Briefumschlag, gucken rein, holen den Brief raus und gucken halt nach, keine Ahnung, Bargeld, Drogen, Sägeblätter oder was auch immer. Also da findet dann nur eine Sichtkontrolle statt. Aber es gibt auch Anstalten, die generell Briefe auch inhaltlich überwachen. Ich denke da zum Beispiel an die JVA Straubing in Bayern. Das heißt, da lesen Bedienstete prinzipiell ein- und ausgehende Post. Und je nachdem, was Menschen schreiben, muss halt eben auch damit gerechnet werden, dass Briefe entweder gar nicht ausgehändigt oder in Kopie zumindest zu den Akten genommen werden. Deswegen bei Erstkontakten immer vielleicht ein bisschen Zurückhaltung üben. Und viertens, wie erfahre ich denn überhaupt, dass eine inhaftierte Person Briefkontakt wünscht? Es gibt immer wieder von der Roten Hilfe Gefangenenlisten, von ABC-Gruppen, vom Gefangeneninfo, das man auch im Internet findet, lokale Soli-Gruppen. Und dann gibt es noch 2 Internetseiten. Die eine wäre Jailmail. Die war schon viele Jahre online, ging dann wieder offline, ist jetzt seit letztem Jahr wieder online. 2 Frauen aus Berlin betreuen diese Seite und einfach im Internet gucken unter jailmail.de. Und dann gibt es noch die Gefangenenzeitung Lichtblick der JVA Tegel. Die haben auch einen umfangreichen Inserateanteil und vermitteln auch Briefkontakte zwischen Inhaftierten zu Inhaftierten, aber auch selbstverständlich von Menschen draußen, die dann in Inhaftierten schreiben wollen. Und da auch einfach im Internet gucken, weil der Lichtblick hat seine Zeitschriften immer auch online verfügbar. Das wäre so meine 4 Punkte.
Ja, vielen Dank, Thomas. Mir war es auch neu, also das mit den Aufklebern. Ist das denn ein Unterschied, also auch mit Postkarten beilegen und so weiter und so fort, jetzt von Strafhaft zur Sicherungsverwahren zu dir? Oder ist es das, was du erläutert hast mit dem, dass das von Haftanstalt zu Haftanstalt unterschiedlich gehandhabt wird?
Das ist von Haftanstalt zu Haftanstalt einfach unterschiedlich. Also hier im Bereich der Sicherungsverwahrung ist man auch durchaus großzügig und legt jetzt nicht in aller Schärfe die Regeln immer aus. Und was die Beilage von Postkarten angeht, da ist eigentlich die Regelung relativ streng. Deswegen empfiehlt es sich da immer, wenn ich einem Menschen eine Postkarte einfach so beilegen möchte, von der ich möchte, weil die vielleicht ganz lustig ist oder ganz nett ist, dass ich, wenn ich möchte, dass diese Person sie bekommt oder sie auch vielleicht wiederverwenden möchte. Es gibt ja auch Leute, die dann selber gerne eine Postkarte verschicken. Wenn ich ich sie einfach leicht mit Bleistift beschrifte, sodass dann die Person den Bleistift einfach wegradieren kann. Weil wenn dann eine Bleistiftnachricht auf der Postkarte steht und wenn es nur Hallo XY ist, dann ist auf dieser Postkarte etwas geschrieben und dann gilt sie als Bestandteil des Gedankenaustausches. Okay. Leute draußen müssen es nicht verstehen, das ist dann Feinheiten des Vollzugsrechts, aber so ist halt die Rechtslage.
Ja, vielen Dank dafür.
Es geschehen noch Wunder. Nach langer Zeit hat sich Ministerpräsident Kretschmann zur Aufarbeitung des radikalen Erlasses der Berufsverbote geäußert. 1972 setzte die Regierung unter Willy Brandt den radikalen Erlass durch. Daraufhin wurden Millionen Menschen vom Verfassungsschutz auf die politische Zuverlässigkeit politisch überprüft. 11.000 offizielle Berufsverbotsverfahren hat es gegeben. Über den offenen Brief von Ministerpräsident Kretschmann, der selber kurzzeitig vom Berufsverbot betroffen war, haben wir mit Christina Lips von der Initiativgruppe gegen radikalen Erlass und Berufsverbote Baden-Württemberg gesprochen.
Ja, vielleicht zum Einstieg für auch speziell jüngere Hörerinnen und Hörer, die das Thema jetzt nicht so kennen, die Frage, diese Berufsverbote damals, was hat das für die Betroffenen bedeutet, auch in der langfristigen Folge?
Oh, das ist eine große Frage, weil die Betroffenen ja sehr unterschiedlich betroffen waren. Was man aber grundsätzlich sagen kann, ist, dass es für alle eine riesengroße Belastung war. Am meisten natürlich für die, die konkret entlassen waren oder konkret ihre Ausbildung als Lehrerinnen und Lehrer in der Regel nicht fortsetzen konnten. Denn Baden-Württemberg war das einzige Land, das auch Ausbildungsverbote verhängt hat, was rechtswidrig war. Aber wie auch immer, also für alle und für eigentlich die gesamte, ja, ich sag mal Studentenschaft im Wesentlichen, war das eine Bedrohung und eine atmosphärische Belastung, die auf allen lag. Das sah man ja an den riesengroßen Demonstrationen, die es damals eigentlich in fast allen großen Städten gab, wo ja zigtausende auf die Straße gingen dagegen. Das ist heutzutage kaum noch vorstellbar.
Und das Ganze hat sich dann jetzt teilweise auch für die Betroffenen bis in die Rentenzeit praktisch weiter fortgesetzt, weil ja auch durch mindestens die Unterbrechung oder auch das komplette Berufsverbot dann auch Renteneinsprüche deutlich geringer sind etc.
Ja, vielleicht ganz kurz dazwischen, das ist auch der Hauptgrund, weshalb wir bis heute aktiv sind oder wieder aktiv geworden sind vor 11 Jahren, dass diese Menschen, die jetzt in Altersarmut leben, völlig unverschuldet, dass die doch noch nicht nur rehabilitiert wenigstens werden, sondern auch einen Ausgleich bekommen, eine Entschädigung bekommen.
Der radikalen Erlass, so Ministerpräsident Kretschmann nun im offenen Brief, habe viel mehr Schaden angerichtet als Nutzen gestiftet. Eine ganze Generation sei unter Verdacht gestellt worden. Das sei falsch gewesen. Und das klingt doch jetzt nach einem erfreulichen Eingeständnis von Kretschmann, oder?
Ja, wir sind natürlich erfreut und beeindruckt, dass er das gemacht hat und gesagt hat. Aber, jetzt kommt sofort das Aber. Also der ganze Brief enthält nicht einmal das Wort Entschuldigung. Und er wirbt eigentlich im Großen und Ganzen einerseits für viel Verständnis für seine Kretschmanns persönliche Geschichte, die er ja recht breit da drin ausführt. Und andererseits stellt er wieder die alte falsche Behauptung auf, ja, es habe damals Sohne und Sohne gegeben. Und es sei ja doch wichtig gewesen, zu gucken, wer berechtigterweise Berufsverbot erhielt. Und das ist einfach längst widerlegt. Und wir sind in der Hinsicht wirklich, wie drücke ich es höflich aus, also wir sind, sagen wir, entrüstet, dass er das macht, obwohl, und das ist eigentlich, auch für ihn hätte das sein müssen, er wissen muss, dass es anders ist. Er hat, oder seine Wissenschaftsministerin, Frau Bauer, hat die wissenschaftliche Aufarbeitung tatsächlich durchführen lassen. Er hat immer verlangt, dass das die Voraussetzung sei dafür, dass man irgendwas unternehmen könne für die Betroffenen. Jetzt liegt diese Ausarbeitung vor. Es sind 684 Seiten, ein dicker Wälzer. Und er bestätigt uns von A bis Z, also uns, die Initiative der Betroffenen. Es war Unrecht, immer und gegenüber allen, weil der ganze Ansatz unrechtmäßig war. So, und dann hat Herr Kretschmann ja seit Mai, als das Buch erschien, bis heute nicht die Zeit finden können, es gelesen zu lesen oder lesen zu lassen. Könnte ja auch jemand anders machen. Und jetzt stellt er sich hin und sagt wieder genau dasselbe. Und da sind wir doch so ein bisschen verschnupft.
Ja, aber gab es nicht solche und solche?
Natürlich gab es solche und solche, aber es hat niemanden gegeben, der wegen seines Verhaltens irgendwie vor irgendeinen Richter gezerrt werden konnte. Das ist der Punkt. Menschen haben Gesinnungen und die müssen einem nicht passen. Und das ist ganz alles klar. Das ist aber im Rahmen einer Demokratie selbstverständlich. Aber deswegen denen den Beruf zu verbieten, das geht nicht. Das ist international festgestellt. Es gibt diese internationale Arbeitsorganisation, die hat die damaligen Berufsverbote noch sehr viel gründlicher wissenschaftlich untersucht, als das jetzt diese Untersuchung aus dem Hause Bauer gemacht hat, und hat genau festgestellt, das ist rechtswidrig. Und damit musste die Bundesregierung damals schon, also in den 90er Jahren, musste die Strafgelder zahlen, musste Berichte vorlegen, dass sie das nicht mehr täte und dergleichen. Also von daher sind diese Äußerungen von Kretschmann eigentlich, Entschuldigung, ein Unding.
Vielleicht noch ein paar zusätzliche Worte zu diesem angesprochenen dicken Wälzer der Universität Heidelberg. Das Buch mit dem Titel Verfassungsfeinde im Land Baden-Württemberg 68 und der radikalen Erlass. Ist das eine gelungene Aufarbeitung?
Also wir finden das ja, und wir haben auch den Prozess begleiten können bis zum gewissen Grad. Das haben junge Doktorantinnen im Wesentlichen, nicht ausschließlich, aber die haben das bearbeitet und die haben sehr, sehr gründlich gearbeitet, haben das aus unterschiedlichen Blickwinkeln dann dargestellt, haben viele Betroffene aufgesucht und deren Fälle dann zusammengefasst, und das Fazit ist halt, hier ist Unrecht geschehen und hier muss Aufarbeitung passieren und es ist eine politische Frage. Das ist eigentlich so das Fazit. Die Politik muss sich bewegen.
Dann völlig ausspannen möchte ich das Thema doch nicht einmal noch zum persönlichen, zum Ministerpräsident Kretschmann. Den Linksradikalismus bezeichnet er im offenen Brief als größte Verirrung seines eigenen Lebens. Setzt sich hier jemand in vernünftiger Form mit seiner Vergangenheit auseinander?
Also ehrlich gesagt viel mehr als das, was wir schon längst wissen, brauchen wir nicht unbedingt zu wissen. Wir kennen Menschen, die in der Zeit, als er in dieser Weise politisch aktiv war, dort in der Umgebung, also Uni Hohenheim und so weiter, auch studiert haben und auch politisch aktiv waren. Es gab ja damals sehr viele linke Gruppen, die so unterschiedliche Ausrichtungen hatten. Und ja, ich glaube, ich plaudere da jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Da war er durchaus ein sehr aktiver und auch ein einer, der sich kämpferisch mit den anderen Gruppen auseinandergesetzt hat. Sprich, er und seine Leute sind dann auch in Veranstaltungen rein, vom zum Beispiel MSB Spartakus, und haben da so lange randaliert, bis die Veranstaltung halt nicht mehr fortgesetzt werden konnte und so. Also wenn er das heute als Verirrung bezeichnet, ach, da will ich ihm gar nicht widersprechen.
Ja, und jetzt lädt Ministerpräsident Kretschmann euch auch noch zu einem Gespräch ein. Er ist doch wirklich bemüht, der liebe Herr Kretschmann, oder?
Da muss ich auch ein bisschen lächeln, weil am 5. Januar haben wir ihm einen Brief geschickt und geschrieben, ob er jetzt, nachdem er uns 11 Jahre lang ignoriert hat, uns nicht mal auf eine andere Art vielleicht mit uns umgehen könnte, zum Beispiel, indem er uns mal einlädt. Das haben wir ihm geschrieben. Und das, der Hintergrund ist, dass er im vergangenen Jahr, seit das Buch erschienen ist, 4-mal von uns Berge von Dokumenten bekommen hat. Als Papier, als Mail, und er hat, sein Haus hat nicht mal den Empfang bestätigt. Und dann haben wir gesagt, irgendwas muss doch jetzt mal sein. Jetzt fragen wir ihn mal, ob wir ihn nicht mal persönlich sprechen können. Das war am 5. Januar. Und Sie werden wissen, am 18. oder 19. kam jetzt der offene Brief, wo er die wunderbare Idee hat, uns einzuladen.
Toll. Was sind jetzt die weiteren Forderungen von der Initiativgruppe gegen radikalen Erlass und Berufsverbot? Aufrufs, Herr Bothe?
Naja, weitere Forderungen kann man eigentlich gar nicht sagen. Das sind die guten alten, weil ja nichts davon bisher wirklich erfüllt oder auch nur angegangen worden ist. Also das mit der Entschuldigung, denke ich mal, das kriegen wir hin, das schafft er. Das hoffen wir doch sehr. Die Rehabilitierung wäre schön, weil viele von uns leiden auch darunter, dass sie genau wissen, wenn sie irgendwo unterwegs sind, denken, ah, das ist doch, und Berufsverbot, Verfassungsfeind, Und das möchte man doch eigentlich gerne loshaben, dieses Stigma, und zwar offiziell. Aber das Eigentliche ist die Sache mit der Entschädigung. Es gibt seitens der Gewerkschaften inzwischen ja sehr viel Unterstützung für uns, für dieses Thema. Es gibt Vorschläge, einen Fonds einzurichten und dann zu schauen, wer bekommt das, aber es muss was passieren und zwar bald. Also mein Mann ist 81, der ist zwar einer der Ältesten, aber zwischen 70 und 80 sind fast alle von uns und auch wir leben nicht ewig, selbst wenn uns dieser Kampf noch sehr munter erhalten hat.
Heißt jetzt, der offene Brief stellt euch keinesfalls schon zufrieden?
Nee, das kann ich aus vollem Herzen sagen. Natürlich freuen wir uns über diese Geste von Herrn Kretschmann und natürlich begrüßen wir auch, dass wir eingeladen sind und werden natürlich dorthin gehen, werden dort sehr höflich sein, selbstverständlich, aber unmissverständlich sagen, der schönen Worte sind genug gewechselt, jetzt lasst uns Taten sehen.
Das sagt Christina Lips von der Initiativgruppe gegen radikalen Erlass und Berufsverbote Baden-Württemberg. Wir haben mit ihr gesprochen anlässlich des offenen Briefs von Ministerpräsident Kretschmann, der sich nach ewiger Zeit geäußert hat zum Thema Berufsverbote, der sich aber immer noch nicht entschuldigt. Die Initiative bleibt bei den Forderung, Entschuldigung, Rehabilitierung und aber vor allem auch Entschädigung.
Am 17. Januar fand im rheinischen Braunkohlerevier ein Aktionstag von Ende Gelände statt. Auf der Suche nach der Baggerblockade im Tagebau Inden kam Redakteur Julian Zieper ins Gespräch mit einem Anwohner in Jülich.
Mein Name ist Rainer Lehmann, ich komme aus Jülich, gebürtiger Jülicher und habe schon seit Kindheitstagen Bekanntschaft mit der Rhein-Braun Tochtergesellschaft der RWE gemacht.
Wir stehen ja jetzt hier am Tagebau Inden. Sie haben gerade erwähnt, dass der noch gar nicht so lang so ausgebreitet ist und dass Sie das über Jahre beobachten konnten, wie sich die Tagebaue ausbreiten. Können Sie einen Rückblick über die Jahre liefern, wie sich das entwickelt hat?
Ja, ich kann mich halt noch daran erinnern, wie ich als Kind mit meinen Eltern, wenn wir irgendwie die Eifel gefahren sind, konnte man noch geradeaus quasi durch den Tagebau fahren. Und mittlerweile muss man eine kilometerlange Umwegstrecke fahren, hin und zurück. Und das ist halt schade, wenn man sieht, wie die ganze Natur nach und nach einfach den Baggern zum Opfer fällt.
Konnten Sie auch beobachten, wie Dörfer den Baggern zum Opfer fallen?
Ja, in Jülich ist zum Beispiel das erste umgesiedelte Dorf Lichtsteinstraße. So, und die haben halt so einen eigenen Stadtteil in Jülich gebildet. Und das war quasi das erste Dorf, was dem Bagger zum Opfer gefallen ist. Und damals gab es auch schon Leute, die nicht verkaufen wollten, die halt schon seit Generationen Höfe hatten. Und die haben sich auch in ihren Scheunen erhängt, weil die damit einfach nicht fertig wurden, ihre Heimat zu verlieren. Die wurden einfach vertrieben und das ist ja heute immer noch so.
Und was weckt es in Ihnen für Gefühle, wenn Sie sehen, dass es sich scheinbar nicht geändert hat oder nicht wenig geändert hat, gerade im Hinblick auf Lützerath?
Das ist echt traurig so, dass auch ja, die Grünen irgendwie das verraten und verkauft haben. Das ist leider Gottes so. Lützerath ist mittlerweile dem Erdboden gleichgemacht. Bäume sind fast alle gefällt. Wollen im März da abbauen, obwohl wir die Kohle überhaupt nicht brauchen. Das ist einfach Fakt.
Sie haben erwähnt, dass Sie auch in Lützerath waren, als es noch quasi Bestand hatte und als es belebt war. Welche Eindrücke konnten Sie dort sammeln?
Sehr positive Eindrücke. Wenn man da hingekommen ist, dann war man direkt in der Gemeinschaft drin. Man konnte sich super mit den Leuten unterhalten. Da waren Leute von einem Solargeschäftehersteller, also Solargeschäftechef bis Heizungsbauer, Schreiner. jegliche Couleur von Menschen, so, die einfach die Schnauze davon voll haben, dass die Kohle und die Dörfer weiter abgebaggert werden, einfach nur für den Profit. Und die haben sich echt eine schöne Infrastruktur aufgestellt. Die haben Solarpaneels aufgehängt, für den Strom Powerbanks zu laden. Die haben sich Waschbecken gebaut. Die hatten Toiletten für Männer, Frauen, sogar für Leute, die irgendwie Durchfall hatten oder sowas. Die hatten eine gute Küche. Also super Infrastruktur, wurde alles gemeinschaftlich beschlossen, was da geschieht. Also Leute wissen, wovon sie reden und was sie wollen.
Teilweise wurde jedoch auch kritisch das betrachtet und gesagt, ja, die Anwohnenden seien ja schon längst umgesiedelt worden, würden da gar nicht mehr wohnen und es sei ein totes Dorf. Hatten Sie das den Eindruck, dass es ein totes Dorf gewesen ist?
Also es besetzt worden ist, nein, aber wurde zum neuen Leben erweckt. Das hört sich jetzt doof an, es geht zweitrangig um das Dorf oder so. Klar sind die Leute entschädigt worden, auch so ein letzter Bauer, der bis zuletzt gekämpft hat, wo der Hof seit Generationen in der Familie war, der hat die Segel gestrichen. Es geht aber nicht um das Dorf, es geht darum, dass die über 250 Millionen Tonnen Kohle im Boden bleiben und nicht verbrannt werden. Darum geht es. Weil viele sagen, oh, das Dorf, die sind doch entschädigt worden. Ja, sind sie. Sie sind aber ihrer Heimat vertrieben worden, das darf man auch nicht vergessen, weil sehr viele alte Höfe waren. Und andersrum, die Kohle muss einfach am Boden bleiben. Darum geht's. Wir haben genug andere Möglichkeiten.
Und wenn Sie jetzt hören, die Argumentationslinie von RWE und, sag ich jetzt mal, die politischen Verantwortlichen, dass da ja auch Arbeitsplätze dran hingen würden, würde man jetzt irgendwie den Tagebau Garzweiler 2 jetzt im konkreten Fall von heute auf morgen stoppen? Was sagen Sie dazu?
Wenn man im Internet schaut, rühmt sich ja RWE, dass die ja auch die größten der erneuerbaren Energie sind. Dann sollen sie die Arbeiter auf Windräder umschulen oder Solaranlagenmechaniker oder so in der Ecke. Dann gibt es genug, denke ich mal. Da müssen die Leute nicht irgendwie arbeitslos werden. Das muss nicht sein. Aber wenn man sich im Internet auch rühmt, dass man einer der größten der regenerativen Energielieferanten ist, dann kann man das doch auch ausbauen und sagen so, wir machen jetzt Schluss damit. Und dann würde RWE 10-mal mehr Sympathieträger gewinnen als so.
Jetzt ist ja die Klimakrise und der Klimawandel ja schon am Laufen und es scheint immer noch kein Punkt der Erleuchtung in der Politik und in der Wirtschaft da zu sein. Bereitet Ihnen das Sorge?
Ja, das macht schon traurig, dass die Leute nicht aufwachen, dass es immer, unterm Strich immer ums Geld geht. Das ist echt traurig. So, und wenn man sich das hier so anguckt, dass da vorne kann man es auf so einer Schautafel sehen, man will so einen See errichten, ein Erholungsgebiet. Aber wenn man sich die Dürresommer der letzten Jahre anguckt, die Pegelstände vom Rhein, womit man sowas hier auffüllen möchte, bezweifle ich, dass es überhaupt funktioniert. Und das Renaturieren funktioniert vielleicht auch nur ein bisschen, weil die gute Erde, die oben drauf war, hat RWE längst verkauft.
Ja, und ich meine, es dauert ja auch eine Weile, bis ein Wald zum Beispiel nachwächst.
Ja, das sieht man ja im Hambacher Forst, wo man leider Gottes nur so ein kleines Stück retten konnte. Also ich kann mich als Kind noch daran erinnern, als ich 4, 5 war, sind wir mit meiner Mutter da hingefahren, haben wir eine Schnitzeljagd im Hambacher Forst gemacht. Das ist einfach nicht mehr möglich mit dem kleinen Teil, also was da über ist und sowas. Und das ist so nah an der Grube dran, der wird kurz oder lang vertrocknen.
Sie meinen, dass hier in der Region auch Schäden zu beklagen sind wegen der Grundwasserabsenkung. Können Sie noch mal sagen, was da genau dran ist?
Also das war schon in meiner Jugend so, dass als der Tagebau Hambach richtig groß wurde, die das Grundwasser abgepumpt haben, selbst in Jülich Bergbauschäden halt, so hieß es damals, passierten, dass Häuser Risse bekommen haben, das Grundwasser abgepumpt wurde und dadurch sich der Boden gesenkt hat und teilweise halt unterschiedlich. Und dadurch wurden dann halt Risse in Häusern. Manche mussten, glaube ich, sogar abgerissen werden und einige konnten in so Wannen gesetzt werden und halt repariert werden. Aber das waren halt schon so sichtbare Schäden.
Und welche Schlüsse ziehen Sie dann daraus?
Ja, dass halt auch der Boden immer trockener wird. Und wenn wir jetzt sowieso den Klimawandel haben, heiße Sommer, nur noch verregnete Winter, waren jetzt auch wieder knapp vom Hochwasser. Dass man da nicht aufwacht, verstehe ich nicht. Also gerade RWE gibt, weiß ich nicht, wie viele Kraftwerke. Und 4, 5 davon sind die schlimmsten von RWE, die da CO2 in die Luft pusten. Dass man da nicht schlau wird, das verstehe ich nicht. Aber scheint immer noch der beste Profit zu sein.
Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine Forderung an RWE zu stellen, wie aber auch an politisch Verantwortliche, wie eben die Grüne, welche Forderungen würden Sie denn stellen?
Ja, RWE müsste das so schnell wie möglich stoppen. Einfach aufhören, diese Kohle abzubauen. Allein diese Grundwasserabsenkung und so ist ein tierischer Umweltschaden. Sollen die Leute umschulen auf ihre Windräder zum Warten, Solaranlagen. Und die Politik ist einfach nur enttäuschend, dass gerade auch die Grünen, so wie der Habeck und die Frau Neubauer, da so vehement dahinter sind. So, das finde ich persönlich, wirft sich Fragen auf, ob die nicht vielleicht doch auf der Gehaltsliste stehen irgendwo.
Wundert Sie das?
Das zeigt wieder mal, ne, dass das Kapital wieder mal gesiegt hat. So, und das darf einfach nicht sein. Weiß ich nicht. Wenn ich dann höre, dass dann RWE das nächste halbe Jahr eine halbe Milliarde Euro Gewinn machen will mit der Kohle für Lützerath, die man nicht mehr braucht. Ich persönlich finde das mittlerweile schon pervers.
Welche Zukunft wünschen Sie sich für diese Region hier?
Ja, dass aufgehört wird, die Braunkohle zu fördern, dass alle Leute ihre Heimat behalten können. Und dass RWE vielleicht mal mit ihrem Gewinn so auch mal was für Naturschutz macht und mal wirklich einen guten Willen zeigt.
Jetzt ist ja leider Gottes Lützerath dem Erdboden gleichgemacht. Wenn wir uns in, sage ich mal, 30 Jahren in Lützerath begegnen würden, wie würden Sie sich das gerne vorstellen? Wie sieht Lützerath dann aus?
Der Grund und Boden wäre halt, wie er jetzt ist, auch wenn das Dorf nicht mehr steht. Dass das Land einfach da bleibt, bestehen bleibt. Vielleicht eine neue Ortschaft drauf wächst oder so. Oder einfach Mahnmal wird. So. Das wäre schön.
Es ist bitter, aber wir sollten uns nichts vormachen, weil Putin das Ziel der Vernichtung der Ukraine weder erreicht noch aufgegeben hat, ist eine diplomatische Lösung derzeit nicht möglich. Dass die Lieferung einiger Kampfpanzer das Schicksal der Ukraine wendet, muss leider auch bezweifelt werden, meint unser Kommentator Jan, hört seinen Kommentar jetzt.
Von der Linkspartei war vor kurzem wieder zu hören, die Bundesregierung solle die Kriegspolitik verlassen und zu einer Friedenspolitik zurückkehren. Klingt gut und logisch, nur ehrlich ist es nicht. Es ist Putin, der seine Truppen und seine Raketen in die Ukraine schickt. Jemand anderem eine Art von Schuld oder Mitschuld anzukreiden, dreht die Dinge auf den Kopf. Dann sollte man lieber gleich sagen, lass die Ukraine um des lieben Friedens willen im Stich. Die tatsächliche Kriegspolitik von Putin würde gestärkt, vom Kollateralschaden für die europäische Integration ganz zu schweigen. Man muss sich nur mal vorstellen, was es in Polen auslösen muss, wenn sich das Trauma von 1939 wiederholt, als das von Deutschland und anschließend von der Sowjetunion überfallene Polen vom Westen im Stich gelassen wurde. Ein weiterer Satz, den man immer wieder von verschiedenen Seiten hört, ist, dass fast alle Kriege am Verhandlungstisch enden. Das stimmt, aber man muss leider einen unschönen, aber ebenso wahren Satz hinzufügen. Ernsthafte Friedensverhandlungen beginnen immer erst, wenn eine militärische Entscheidung gefallen ist, beide Seiten hoffnungslos erschöpft sind oder es einen Machtwechsel gegeben hat. Wer einen Krieg vom Zaum bricht, wird in den meisten Fällen irgendwelche Gründe vorschieben und nicht einfach aufhören, wenn man ihm da ein wenig nachgibt. Aufhören wird er erst, wenn er in einer Lage ist, in der er nur noch eine Unterschrift der anderen Seite braucht, um seine wirklichen Ziele weitgehend zu erreichen, oder wenn er die Hoffnung auf einen militärischen Sieg aufgegeben hat. Dieses Eingeständnis kann aber seinen politischen Ruin bedeuten und wird daher nicht leicht erfolgen. Angesichts des ständigen Mordens, das man Krieg nennt, ist es verständlich, dass man auch unschöne diplomatische Lösungen für akzeptabel hält. Das dürften diejenigen, die nach dem sofortigen Einstieg in eine diplomatische Lösung rufen, im Hinterkopf haben. Die meisten sagen es nicht oder nur indirekt, indem sie die Frage stellen, wie viel Krieg ein gerechter Friede wert ist. Also, man soll auf Kosten der Ukraine ein paar Zugeständnisse machen, mit denen sich der Aggressor dann zufrieden geben wird. Wo in Berlin die Hebel sein sollen, um sowohl Putin als auch Zelensky an den Verhandlungstisch zu bekommen, wird dabei nicht beantwortet. Unbeantwortet bleibt auch die Frage, welche Sicherheitsgarantien es noch geben könnte, nachdem Putins Aggression letztendlich dann doch einen Erfolg erbracht hat. Die Botschaft Krieg lohnt sich wäre überdeutlich. Bundeswehrgenerälen mag indessen das Szenario gefallen, denn sie würden umso mehr als letzte Sicherheitsgaranten gebraucht. Wer Verhandlungen will, muss sich auch anschauen, wie es um die Forderungen der beiden Kriegsparteien derzeit steht. Wenige Tage nach dem Beginn der russischen Invasion hat Zelensky Angebote gemacht. Der Wunsch nach NATO-Beitritt sollte aus der ukrainischen Verfassung gestrichen werden und 15 Jahre würde die Ukraine weder diplomatische noch militärische Versuche unternehmen, die Krim zurückzuholen. Das war nichts als ein verzweifelter Versuch, über den eigenen Schatten zu springen. Dabei sollte man nicht vergessen, dass zu diesem Zeitpunkt Kiew noch immer die Umzingelung durch Panzerarmeen drohte. Mittlerweile besteht Zelensky auf der Wiederherstellung der Ukraine in den Grenzen, die Moskau im Memorandum von Budapest 1994 selbst garantiert hat, also inklusive der Krim. Außerdem verlangt er Reparationen und eine Bestrafung der Schuldigen. Alle seine Forderungen sind legitim, ob sie realistisch sind, ist eine andere Frage. Putin hat sich den Weg zu Verhandlungen in mehreren Schritten selbst verbaut, zuletzt mit der Annexion von 4 Oblasten im September. In Wirklichkeit hat Putin nicht einmal sein ursprüngliches Ziel aufgegeben, nämlich die ganze Ukraine von der Landkarte zu tilgen oder allenfalls eine Rumpf-Ukraine als von Moskau kontrollierten Satellitenstaat übrig zu lassen. Einerseits wirft Putin der Ukraine mangelnde Verhandlungsbereitschaft vor. Andererseits behandelt er die gewählte Regierung in Kiew entweder als nicht existent oder als völlig illegitim. Putin spricht nicht von einer Regierung in Kiew, sondern bestenfalls von Behörden. Verhandlungen möchte er, wenn, dann mit den USA über den Kopf von Zelensky hinwegführen. Das passt zum Propagandabild, wonach Russland eigentlich gegen die NATO kämpft und in Kiew nur Marionetten sitzen. Putins Außenminister Lavrov hat an Weihnachten die Forderung nach einer Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine wiederholt. Der bis an die Zähne bewaffnete Aggressor fordert vom Überfallenen Entmilitarisierung. Hinter dem Wort Entnazifizierung steckt natürlich die völlige Umgestaltung der politischen Verhältnisse in der Ukraine im Sinne Putins. Medvedev hat die Ukraine vor ein paar Tagen als einen künstlichen Staat bezeichnet. Angesichts dieser Haltung reicht keine diplomatische Karotte, um Putin an den Verhandlungstisch zu bekommen. Man müsse alles versuchen, ist im Moment eine leere Floskel. Noch etwas spricht dafür, dass Putin keineswegs bereit ist, mit Versprechen über den Nichtbeitritt der Ukraine zur NATO, dem Verzicht der Ukraine auf die Krim und etwas Landgewinn im Donbass wieder abzuziehen. Es gibt offenbar eine Politik der Russifizierung der ukrainischen Bevölkerung. Nach Angaben der Neuen Zürcher Zeitung wurden 700.000 ukrainische Kinder aus besetzten Gebieten deportiert und in die Weiten Russlands verteilt. Für die genaue Zahl kann ich nicht einstehen, aber etwas ist da im Gang und es passt zu ethnomythischen Äußerungen, die man aus dem Mund von Putin gehört hat. Es sollen derzeit auch Untersuchungen an Kindern in besetzten Gebieten stattfinden, um angeblich unerkannte Krankheiten festzustellen, zu deren Behandlung sie dann verschickt werden. Eine andere Idee ist, China und Indien um Unterstützung anzugehen, damit sie Druck auf Russland machen. An Aufforderungen an die Adresse von Peking und Delhi hat es nicht gefehlt. Aber diese Länder haben ihre jeweils eigene Agenda und tun nicht einfach, was wir für richtig halten. Außenpolitisch und möglicherweise auch ökonomisch profitieren sie bislang eher von dem Krieg. Wie könnte es dann weitergehen? Leider sind die Aussichten eher schlecht. Im Moment werden viele Hoffnungen an die Lieferung moderner Kampfpanzer geknüpft, aber in Europa wird nur der Leopard 2 noch hergestellt. Die Herstellungskapazitäten sind sehr gering und können nicht rasch hochgefahren werden. Andererseits wachen überall die Militärs mit Argusaugen über ihren eigenen, nicht sehr großen Beständen. Selbst Polen will nur 14 Panzer abgeben. Eine größere Zahl westlicher Panzer könnte auf absehbare Zeit nur aus den USA kommen. Doch Washington hält sich bislang zurück. In einem Abnutzungskrieg hat aber Putin auf dem Papier noch immer die besseren Karten. Ein langer Krieg lässt sich für Russland auch deshalb besser aushalten, weil die Zerstörungen fast ausschließlich in der Ukraine stattfinden, nicht in Russland. Außerdem hat Russland mit einem riesigen Aufrüstungsprogramm begonnen. Die regulären Streitkräfte sollen um 350.000 Mann verstärkt werden, wozu dann noch die eingezogenen Reservisten und Söldner in unbekannter Zahl kommen. Die noch immer beachtliche Rüstungsindustrie wird weiter angekurbelt. Das ist nicht nur militärisch, sondern auch politisch relevant. Man sollte auch nicht vergessen, dass mit jedem Fußbreit Boden, den Putin in der Ukraine gewinnt, seine Militärmacht weiter nach Westen rückt, sein politischer Einfluss wächst und seine Fähigkeit, Lebensmittelknappheit als Waffe einzusetzen, auch zunimmt. Wir sollten nicht denken, wir hätten noch eine Art sichere Maginot-Linie, wenn Putin die Ukraine niederringt. Man kann nur hoffen, dass eine Kombination von schlechten Nachrichten von der Front und wirtschaftlichem Druck Russland schließlich doch an den Verhandlungstisch bringen. Es sind nicht die in Anführungszeichen guten Nachrichten, sondern die schlechten Nachrichten, die einen Aggressor schließlich an den Verhandlungstisch bringen. Das ist kurzfristig leider nicht sehr realistisch, aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Eine schlechte Nachricht für Putin wäre auch, dass Europa endlich mit dem Ausbau der nicht fossilen Energiegewinnung ernst macht. Eine sinkende Nachfrage von fossilen Energieträgern auf dem Weltmarkt wird Putin spüren, egal wohin er noch liefern kann. Erst so bekommen die anfangs nur wenig wirksamen Sanktionen wirklich Zähne. Positive Veränderungen kommen in Gesellschaften nicht nach Siegen, aber manchmal nach Niederlagen. So war es in Deutschland nach dem Ersten und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. In Russland wurde die Leibeigenschaft erst nach dem verlorenen Krimkrieg abgeschafft. Die Monarchie kollabierte nach Niederlagen im Ersten Weltkrieg. Der Totalitarismus der Sowjetunion schaffte sich selbst nach dem verlorenen Krieg in Afghanistan ab. Der Kurvorsitzende des Zentrums zum Schutz der Menschenrechte, Memorial Oleg Orlov, schrieb dazu im November 2022: Der Sieg der russischen Truppen wird den Faschismus in Russland für lange stabilisieren und umgekehrt.
Mit diesem Kommentar ohne Patentlösung von Redakteur Jan endet das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 23. Januar 2023. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Auch Radio Dreieckland erhält einen winzigen Teil der Rundfunkgebühren. Für unser Programm erhalten wir aber keinen Cent. Bei Projekten müssen wir das machen, was die Geldgeberin will. Echt unabhängig bleiben wir nur durch unsere Freundinnen und Freunde. Jetzt Mitglied im RDL-Freundeskreis werden. Unterstütze dein freies Radio. Mehr Infos unter rdl.de/Mitglied.